Ich hänge immer noch bei meinen Himmelreichsprinzipien fest. Es gibt so eine Vielseitigkeit im Reich der Himmel. In diesem Reich der Himmel, welches auch hier auf Erden Gestalt gewinnen will, in jedem von euch. Und heute geht es um ein wichtiges Prinzip, welches für mich wichtig geworden ist, das Prinzip der Wahrheit. Himmelreichsprinzipien sind Gedanken, ohne die man sich das Himmelreich nicht denken kann. Und so ist auch die Wahrheit so ein Gedanke, ohne den ich mir das Himmelreich nicht denken kann. Und wir wollen gemeinsam heute schauen, wie dieses Prinzip in unser Leben wirken kann und wie es vielleicht noch viel stärker wirken kann als bisher, damit sich in unserem Leben das Himmelreich ausbreiten kann. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium die Verse 8, das Kapitel 8, die Verse 31 bis 36. Und Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr solltet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wenn die Wahrheit so ein interessantes, überwältigendes Himmelreichs- und Lebensprinzip ist, dann habt ihr euch sicherlich schon einmal gefragt, wie kommt es denn dazu, dass die Unwahrheit hier im Leben immer überhand nimmt? Ich habe in den Nachlässen von unserem lieben Bruder Johannes Sauter geblättert und ich habe einen Zettel von ihm gefunden. Und er hat diesen mit der Überschrift versehen: Verwirrung, und einen Spruch von Konfuzius darunter geschrieben, der heißt: Zuerst verwirren sich die Worte, dann verwirren sich die Begriffe und schließlich verwirren sich die Sachen. Nochmal langsam. Zuerst verwirren sich die Worte, dann verwirren sich die Begriffe und schließlich verwirren sich die Sachen. Das hatte Konfuzius, der große Mann aus China, erkannt als ein Lebensprinzip. Also das ist immer und immer wieder zu beobachten im Leben. Die Verwirrung setzt ständig ein. Da hat irgendjemand mal eine Wahrheit erkannt. Und diese Wahrheit hat frei gemacht. Und Menschen nehmen diese Wahrheit auf und es verwirrt sich schon. Schon bei dem Begriff, bei dem Wort, beginnt eine Verwirrung. Und es setzt sich fort, dass es nicht bei dem Wort bleibt, sondern dann denken die Menschen anders darüber. Sie verstehen nicht nur das Wort anders, sondern denken in der Sache anders oder in dem Begriff anders und schließlich denken sie in der Sache anders. Und schaut euch unsere Umgebung an. Genau das entdecke ich doch bei uns auch. Ich hatte das schon einmal erzählt, als ich auf Arbeit beim Gericht angefangen hatte, hatte ich große Mühe. Während anderen so die Arbeit leicht und flott von der Hand gegangen ist, saß ich da vor der Akte und grübelte und grübelte und ich kam nicht klar. Ich habe gedacht, ich verstehe das nicht, was soll ich hier tun? Und ich habe mich sehr schwer daran gewöhnt, dann das zu tun, was die anderen auch machen. Weil für mich ist es doch irgendwie wichtig, das zu verstehen, was ich tue. Es gibt andere Herangehensweisen und ich weiß auch nicht, meine muss nicht die bessere sein, aber ich bin halt so gestrickt. Und so habe ich sehr mühevoll gelernt, was die Leute denn von mir wollten. Und später, als ich dann selbst dann doch bodenständig wurde bei unserem Landessozialgericht in Halle und selber auch in eine Abteilung kam, an der ich gestalten durfte und viele Dinge einfach neu überdenken durfte, neu machen konnte, dann ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich konnte es ja gar nicht begreifen. Es war auch keine Logik drin. Es war einfach nur Verwirrung. Und so geschieht das, sicherlich wisst ihr auf Arbeit auch solche Storys zu erzählen, so geschieht es auch unter Menschen ganz normal. Man lebt und man nimmt eine Sache von dem anderen auf. Und es hat gut begonnen und in dem Aufnehmen bleibt immer etwas zurück, fehlt immer etwas. Und man nimmt nur eine halbe Sache auf. Und diese halbe Sache lebt man nun ganz und der Nächste, der das von demjenigen aufnimmt, nimmt bloß noch die Viertelsache auf. Und schließlich hat sich ein Ding verwirrt. Es betrifft nicht nur das Denken unserer Gesellschaft. Manchmal frage ich, Mensch, wie ist gerade das Denken der Menschen in der heutigen Zeit, oder Politiker zum Beispiel, oder auch der Menschen, die sich streiten um Dinge. Wie logisch ist das? Ich verstehe es oft nicht, dass man Dinge nicht so mit klarem Auge sehen kann, sondern sich an Kleinigkeiten festmacht, darauf rumhackt und sich darin so verkrallt, dass man gar nicht merkt, oh, ich habe den großen Zusammenhang verloren. Und genau das passiert auch in den Gemeinden, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Genau dieses Prinzip, das Lebensprinzip haben wir auch hier. Es ist ein nicht sehr schönes Lebensprinzip, aber es existiert. Und so haben wir zum Beispiel in der Tradition unserer Brüder, die damals sehr großen Wert auf Taufe legten und die ein bestimmtes Gemeindegepräge auch hatten, haben wir auch gesehen, wie lebten sie und haben das auch in Tradition weitergeführt. Und diese Tradition hat sich über die Jahre und Jahrzehnte geändert. Ob zum Guten oder zum Schlechten, kann ich nicht beurteilen, aber sie hat sich geändert. Und das Aufnehmen dieses Wesens von unseren Vorvätern ist anders geworden. Und wenn nicht immer und immer wieder der unmittelbare und direkte Zurückgriff auf Jesus Christus wäre, würde die Gemeinde heute aussehen, man würde sie nicht wiedererkennen. Doch so haben wir in Jesus Christus doch einen Anker, der diese Wahrheit gelebt hat, der diese Wahrheit durch und durch dargestellt hat und dem wir auch immer wieder zurück können. Jesus sagt selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das klingt sehr vermessen in den Ohren der Menschen, die ihm Mitbegleiter waren und die ihn gehört haben und dachten, wow, kein geringes Selbstbewusstsein. Und auch Jesus sagt hier zu den Mitbegleitern, zu den Juden, die an ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das klingt auch einem sehr hohen Anspruch. Und man könnte das nun sagen, ja, das ist größenwahnsinnig, das ist ein ganzes Stück verrückt, wenn es nicht so wäre. Wenn nicht genau auch unser Herr Jesus dieses in seinen tiefsten Tiefen nachvollzogen hat und ergriffen hat aus dem Himmelreich, direkt aus dem Himmelreich. Und so lesen wir in der Bibel, zum Beispiel in der Bergpredigt, alles Dinge, bei denen es um die Wahrheit geht. In der Bergpredigt stellt Jesus ganz klar den Menschen vor Augen, wie es in der Gesellschaft falsch läuft, wie viel Heuchelei in der Gesellschaft ist, wie viel Unwahrheit im Erkennen des eigenen Lebens ist. Und er fordert die Menschen auf, doch zurückzukommen zu der Wahrheit, zu dem Blick zu öffnen, um der Wahrheit ins Gesicht sehen zu können. Sei sie auch so hart, dass man sie gar nicht haben will. Und ich denke, auch dieses wird an uns nicht vorübergehen, wollen wir uns dem Himmelreich weiter nähern und es weiter zu uns auch hier nach Weißenfels holen. Wir werden nicht darüber hinwegkommen. Wir werden nicht ohne das Erkennen der Wahrheit weiter in Jesus wachsen können. Und das finde ich so wichtig. Das ist nicht nur eine frohe Botschaft. Eine frohe Botschaft ist es dann, wenn man merkt, wie frei es einen macht. Es ist eine harte Botschaft, wenn man erstmal deutlich vor Augen geführt bekommt, welche Wege man eigentlich bisher gegangen ist und welche Verwirrung in Gedanken man hatte und welche falschen, illusionären Vorstellungen meine Gedanken geprägt haben. Und auf einmal bricht etwas zusammen. Wir haben ja unser Leben aufgebaut auf Gedanken. Und in jedem Lebensalter kommen so Gedanken dazu, die prägen. Und auf einmal nimmt man so einen Baustein von unten weg, weil man erkennt, oh, das ist falsch gebaut. Wackelt da nicht der ganze Lebensturm? Muss das nicht beängstigend sein? Und doch ist es wichtig. Es ist wichtig, weil mit diesem Baustein der Unwahrheit mein ganzes Leben so wenig wert ist. Jesus hat sehr deutliche Worte dafür. Er sagt zum Beispiel, wir lesen es in Lukas 12, ab Vers 13. Da spricht ein Mensch zu ihm und sagt ihm, Lehrer, sage zu meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Oh, das ist wie aus dem Leben, ja. Das gibt es ja heute auch zur Genüge. Und Jesus sprach zu ihm, Mensch, wer hat dich zu einem Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Und jetzt schauen wir uns mal um. Wie viele Menschen haben genau dieses zum Ziel ihres Lebens, zu dem fundamentalen Baustein ihres Lebens gemacht, sich zu vermehren in materiellen Gütern? Und natürlich passiert ja uns das nicht, auf keinen Fall. Wie bin ich selbst bemüht um eine materielle Sicherheit? Und wie bin ich selbst in Gefahr, diese materielle Sicherheit für das alles im Leben zu halten? Ich brauche gar nicht weit gucken, ich brauche nur in den Spiegel gucken. Und dann sehe ich, wie dieses Lebensprinzip wirkt. Und wie es, Jesus sagt ja nicht, dass das nun nicht stimmt. Er sagt, auch wenn jemand Überfluss hat. Und so wie wir hier sind, haben wir im Vergleich zu dem Großteil der Menschen hier auf der Erde wirklich Überfluss. Wirklich Überfluss. Jeder von uns. Besteht sein Leben nicht durch die Habe. Und dann kommt das Gleichnis von dem, der sich denkt, oh, da muss ich ja neue Scheunen bauen lassen, weil das Getreide nicht mehr in meine alten reinpasst. Und ich werde mal alles schön planen, bis ins Einzelne, damit mein Leben ja noch mehr Bestand hat, als es bisher hatte. Und dann spricht Jesus diese Worte, in Gottes Namen, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und im Anschluss erzählt Jesus seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben. Und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber kann unter euch mit seinen Sorgen seine Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen auch nicht. Aber ich sage euch, selbst Salomo in seiner Herrlichkeit, war nicht bekleidet wie einer von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Dann seid nicht in Unruhe. Denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich. Und dies wird euch hinzugefügt werden. Jesus spricht über seine Zeit eine so tiefe Wahrheit aus. Und er fordert die Menschen auf, ihr Leben, ihr Denken zu ändern, ab von alten Mustern zu kommen und sich neu auszurichten auf dem, was wirklich Bestand hat. Jesus bringt diese Wahrheit auf den Punkt. Er sieht, wie klein und verloren der Mensch ist. Er sieht, an welchen dünnen Faden das Leben eines jeden Einzelnen hängt. Er sieht, wie wertlos das Leben in dieser Masse von Milliarden von Menschen scheint. Das Leben eines Menschen, was ist es wert? Wie Gras, das morgen in den Ofen geworfen wird. Und diese bittere Wahrheit muss erstmal verdaut werden. Wo doch Menschen gewohnt sind zu denken, sie sind Gott. Es dreht sich nur um sie, es geht nicht ohne sie. Und wo Menschen in diesem verwirrten Gedanken irre im Kopf werden, ständig auf der Jagd, auf der Suche, immer noch nicht gefunden. Und diese Kleinheit menschlichen Lebens, die wünsche ich mir, dass wir sie ergreifen können. Für mein eigenes Leben, für dein Leben. Es ist nicht viel wert. Es ist so zerbrechlich. Es ist so wie Gras, das in den Ofen geworfen wird. Und als würde es keinen größeren Widerspruch dazu geben, sagt Jesus, du bist aber Gott ungleich viel wertvoller. Du bist dazu berufen, Kind Gottes zu sein. Und nur in dieser Berufung bekommt dein Leben den Wert zurück, den es von Anfang an gedacht hatte. Und es geht hier nicht um das Leben meines Körpers, um das Leben dessen, was man so vor Augen hat und sieht, sondern es geht hier um viel mehr. Es geht hier um das Leben, das Jesus vor dem inneren Auge sieht. Es geht um das Leben, das über den Tod des einzelnen Körpers hinausreicht. Es geht um mein Sinnen und Denken, meine Wesensheit. Es geht darum, in meinen vielfältigsten Beziehungen zu anderen Menschen. Es geht darum, welche Spuren ich auch mit meinem Wesen in dieser Welt hinterlasse. Es geht nicht um Werkegerechtigkeit, aber es geht sehr wohl darum, welche Spuren der Glauben meines Wesens als Werke hinterlässt. Und es geht darum, was ich verstehe, was ist das wertvolle Ich in mir? Dass ich dieses Ich, dieses unfassbare, nicht zu greifende Ich, wieder neu positioniere in dem Lichte Gottes, in dem Lichte der Wahrheit, die Jesus ausspricht. Und bei so vielen Menschen hat sich dieses Ich, Dieses kleine Etwas, was sich so groß dünkt, hat sich festgemacht an dem Materiellen und ist fast unlösbar verkoppelt mit dem. Und genau diese Kopplung ist falsch und irreführend. Diese Kopplung schafft Verwirrung, schafft Leid, schafft alle möglichen anderen Bauten, die darauf nicht bauen, die darauf nicht halten können. Und das ist nur eine kleine Wahrheit, die Jesus hier auf den Punkt bringt über die Menschen. Sein ganzes Wesen ist voll von diesem Erkennen dieser Wahrheit, die Menschen frei macht. Wenn sie das einmal erkannt haben, wenn es einmal durch sie durchgedrungen ist, dann leben sie ganz anders. Und wir erkennen unter uns, ob die Wahrheit durchbricht, wie wir unser Leben gestalten. Wenn die Wahrheit in unser Herz gelangt ist, dann wird man das daran sehen, wie unser Leben sich gestaltet. Ohne dass wir jetzt zwanghaft was tun müssen. Also jetzt muss ich ganz offiziell von allem Materiellen absagen und ich zeige das auch schön deutlich, damit die anderen auch sehen, ich möchte in der Wahrheit sein. Und so gibt es ja auch eine Menge Schein. Also man, gerade in Gemeinden, man tut so, als wenn man so die Norm einer Gemeinde erfüllt und denkt, jetzt ist es gut. Nichts ist gut. Denn das, was du meinst, was in dir Gestalt gewinnen sollte, nicht in dir Gestalt gewonnen hat, dann bitte zeige nicht nach außen, als wenn es so wäre. Dann stehe zu dem, wie es in dir aussieht. Dann sei auch mal böse und schimpfe auch mal und sei mal ärgerlich. Und denke nicht, was denken die anderen über mich. Ich meine, das kann natürlich auch sehr böse kommen. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht ausbricht hier und wir uns dann überhaupt nicht mehr verstehen. Aber ich möchte nochmal es auf eine biblische Grundlage stellen. Sie steht in Matthäus 22, Vers 16. Wenn wir wissen wollen, was Wahrheit ist, dann können wir zum einen auf das hören, was Jesus gesagt hat. Wir können aber auch einfach nur sein Leben anschauen. Und das ist das Gleiche. Und genauso, und das hat Jesus nicht gesagt, das haben die Menschen in seiner Umgebung gesagt, genauso haben die Menschen Jesus gesehen. Denn in Matthäus 22, Vers 16 steht, und sie sendeten ihre Jünger mit Herodianern zu ihm und sagten zu Jesus, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Also sie geben, das war eine Falle. Also das war jetzt nicht wohlgesonnen von denen, aber sie geben etwas, was die Menschen damals wahrgenommen hatten. Das alle irgendwo gespürt haben. Er ist wahrhaftig im Wesen. Er richtet sich nach dem, was Gott ihm sagt. Und er kümmert ihm nicht, was andere Menschen sagen. Und genau dieses Merkmal ist ein sehr wichtiges Merkmal. Dass es uns hier als Gemeinde nicht kümmern sollte, in meinem Gewissen, was der andere neben mir sagt. Es ist wichtig, den anderen neben mir zu respektieren, zu achten und zu ehren. Aber wenn mein Gewissen spricht und ich mein Gewissen an Gottes Wort präge, dann sollte ich das höher achten. Und wenn hier vorne ein Pastor stehen würde, oder wenn ich jetzt als Gemeindeleiter hier vorne stehe und zu euch spreche und es widerspricht eurem Gewissen, dann achtet nicht auf das, was ich euch sage, sondern hört, was wir von Jesus wissen, was wir von Jesus lernen können. Und genau das haben die ersten Christen begriffen. Und sie haben dieses allgemeine Prinzip des Priestertums, dass jeder von euch Priester ist, sein kann. Weil Gottes Geist zu jedem von euch sprechen kann. Und sie sind damit klargekommen. Sicherlich, es war öfters mal so etwas tumultartig, auch in den ersten Gemeinden. Aber sie sind gewachsen. Und wenn eine Gemeinde wächst, ist das ein Zeichen, dass die Wahrheit stärker ist als manche Verwirrung. Und das finde ich ganz wichtig, auch für uns als kleine Gemeinde Jesu hier in Weißenfels. Dass wir dieses Prinzip aufnehmen. Dass es nicht darum geht, irgendeinen Bischof vorne weglaufen zu haben und der gibt jetzt den Ton an und sagt, wie es zu sein hat, sondern jeder von euch darf diese Inspiration selber in sich spüren, die Gottes Geist bewirkt. Und darf diese auch in die Gemeinde tragen. Und die Gemeinde darf dieses mit Respekt und Wohlgesonnenheit auch bewegen. Und ich selber bin gespannt darauf, was du und du und du für Inspiration hast, um mein eigenes Leben daraufhin auch verändern zu können. Ich freue mich darauf, wenn Menschen andere Meinung haben als ich, weil dann kann ich so ein bisschen kämpfen um meine eigene Meinung. Und wenn ich merke, das ist doch vielleicht falsch gebaut, dann gehe ich auch gern in mich. Manchmal erst mit Überschlafen, wenn man dann doch ein bisschen ärgerlich ist. Aber gehe ich auch gern in mich und versuche das für mein Leben zu begreifen, was es bedeutet. Diese Wahrheit, dieser unmittelbare Draht zum Höchsten, den finde ich so ganz wichtig. Und genau dieses Verständnis auch füreinander habe ich in unserer Gesellschaft auch in der letzten Zeit so vermisst. Als diese Menschen sicherlich mit einem großen inneren Frust auf die Straße gegangen sind und andere Menschengruppen ebenfalls auf die Straße gegangen sind und sie haben sich einfach nicht verstehen wollen. Und sie haben sich angefeindet, sie haben sich angegiftet. Sie haben nicht gehört, was der andere sagen wollte. Und deswegen bin ich auch sehr froh darüber, dass es vermehrt Stimmen auch in der Gesellschaft gibt, die jetzt darauf Wert legen, dass man sich versteht. Ich habe gestern, möchte jetzt keine Werbung machen für irgendjemand, aber ich habe eine hohe Achtung bekommen vor dem Herrn Gabriel, der sich einfach in so eine Versammlung in Dresden reingesetzt hat, als Privatperson, das ist schon fast schlicht nicht möglich, aber wirklich den Mund gehalten hat und einfach mal zum Volk gegangen ist und gehört hat, was sagt das Volk. Obwohl er in seiner Partei und auch umgreifend sich auf eine Menge Kritik gefasst machen musste und auch bekommen hat. Dass hier in ihm ein Stück dieser Wahrheit Jesu groß geworden ist, woher auch immer, das finde ich bemerkenswert und das finde ich ganz wichtig. Wie leicht passiert es, dass eine ganze Gesellschaft auseinanderbricht, weil sie sich bekämpft, weil sie meint, unversöhnlich einander gegenüberstehen zu müssen. Und wie leicht gibt es Krieg darüber. Und es kommt zu einem sehr, sehr bösen Erwachen. Und wir haben die Chance. Wir haben die Chance in unserem Land, mit der Botschaft Jesu Christi, diesen Frieden, der so sensibel ist, fast wie Gras, diesen Frieden zu erhalten. Und ich frage mich sehr wohl, wann ist es Zeit, als Christen aufzustehen und für diese Wahrheit durch Jesus Christus einzustehen, diese Wahrheit zu verkünden, wann sie dran ist, dass Menschen wieder aufeinander zugehen können, dass sie sich nicht verhärten müssen in ihren Gedanken, dass sie nicht in ihrem Frust und in ihrem Zorn bleiben müssen, sondern dass sie diesen Blick geöffnet bekommen, auch von Jesus Christus, den anderen verstehen zu können. Das gehört auch zur Wahrheit. Wahrheit ist die Grundlage, eine der wesentlichen Grundlagen des Reiches Gottes. Und mein großer Wunsch ist, dass diese Wahrheit in unserem Leben groß wird. Es ist ganz wichtig, dass wir wegkommen von Menschengehorsam. Selbst ein Ehepartner hat nicht das Recht, an Gottes Stelle zu treten. Und das ist ganz wichtig, auch wenn man zusammenlebt als Ehepartner, dass man den anderen respektiert, aber nicht sein Leben an ihm verliert. Dass man auch immer wieder offen ist für die eigenen Impulse, die Gott senden möchte und dass der andere auch diesen Freiraum gewähren möchte. Am Anfang unserer Ehe, da war es wirklich so, da war Kriti so, dass das, Wie eine Göttin über den Wolken schwebte sie dahin. Und demzufolge, ja, wenn man so verliebt ist, dann ist man auch etwas verwirrt. Das muss man einfach auch Verliebten zugestehen. Und ich bin so froh auch über diese lange Zeit, die wir beiden zusammen sind und in der wir sehr viel gelernt haben. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es das, dass jeder von uns auch diesen Freiraum braucht. Dass ich ihm Grit auch gerne geben darf und dass Grit auch mir diesen Freiraum zugesteht. Und dass dann wir wieder zusammenkommen können und wieder auch ein Stück Gemeinschaft genießen können. Und das ist so eine, auch so eine Grundlage der Wahrheit in einer menschlichen, mit menschlichen Beziehung. Wie oft wird gegen diese Grundlage der Wahrheit verstoßen und Menschen wundern sich, dass es einfach nicht funktioniert. Das geht mal dann 14 Tage gut oder ein halbes Jahr und dann bricht alles zusammen. Warum? Weil man so eine grundlegenden Wahrheiten nicht erkannt hat. Und so geht es auch mit unseren Freunden. Und wenn ihr rausgeht, in eurem beruflichen Umfeld seid, in eurer Schule seid, dort, wo ihr Menschen trefft und ihr entdeckt Menschen, mit denen kann man ganz gut, dann baut Freundschaften auf. Dann fühlt euch ihnen verbunden, aber nicht so weit, dass ihr euch von ihnen diktieren lässt, wie es in eurem Leben zu sein hat. Denn in eurem Leben seid ihr nun selbst vor Gott verantwortlich. Das ist ganz wichtig. Kein Mensch kann die Verantwortung für das eigene Leben auf den anderen übertragen, dass der nun für mein Heil zuständig ist. Das geht nicht, das bist nur du selber. Und das haben die Christen in der ersten Zeit auch sehr deutlich praktiziert. Und sie haben ihr Leben damit aufs Spiel gesetzt und sie haben oft genug auch den Märtyrertod gefunden deswegen. Sie haben zu dem Kaiser gesagt, der Kaiser hat gesagt, betet mich an. Nur ein kurzer Spruch und alles ist in Ordnung. Und Christen haben das verweigert und haben gesagt, nein, wir beten für dich, Kaiser, und wir wünschen dir das Beste, dass du Weisheit bekommst zur Regierung deines Staates. Aber wir beten dich nicht an. Und das ist eine ganz wichtige Grundstruktur auch in unserem Leben, auf die wir aufbauen können. Ein Fundamentbaustein, der hält. Es gibt nur einen im Himmel, und unter der Erde dem Anbetung gebührt. Und das ist der Gott, der Allmächtige, der Vater des Himmels und der Erden. Und wir als Christen dürfen ihn anbeten im Geist und in Wahrheit durch Jesus Christus. Und niemand anders gebührt diese Anbetung. Niemand anders. Und um dieser Wahrheit willen haben Menschen gelitten, haben enorme Nachteile in Kauf genommen, haben den Tod dem Leben vorgezogen, weil sie wussten, dass das Leben viel mehr ist als nur der Leib. Und ich wünsche so sehr, dass wir diese Wahrheit auch unter uns als Christen wieder ergreifen können. Ich selbst arbeite dran und buchstabiere sie mir hin und wieder vor und überlege, Mensch, wie wäre es denn, wenn und das und das. Und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber es ist Wahrheit. Und die Kraft der Gemeinde Jesu Christi geht davon aus, diese Wahrheit und die Wahrheiten zu ergreifen. Und dass Gott, der liebe Vater im Himmel, uns dazu seinen Segen gibt, das wünsche ich uns von Herzen. Amen.